Herzlich willkommen bei Happy Working Mom, dein Podcast rund um Kind, Karriere und die Frage, wie schaffe ich das alles, ohne mich selbst zu verlieren? Ich bin Selina Furter, Coachin für ambitionierte Working Moms, langjährige Personalleiterin und Mama einer wunderbaren Tochter. Hier bekommst du jede Woche Klartext, Coaching-Tools und echte Geschichten von starken Frauen, die dir zeigen, du bist nicht allein auf diesem Weg. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich wirklich bewegt. Dein Weg als berufstätige Mama ist einzigartig und genau so darf er sich auch anfühlen. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Working Mom. Stell dir mal Folgendes vor. Du verdienst gutes Geld, vielleicht sogar sehr gutes Geld und du hast einen Job, der dir richtig auch Sicherheit gibt, zumindest auf dem Papier. Und trotzdem, wenn du abends ehrlich mit dir bist, bleibt diese Frage stehen, bin ich wirklich abgesichert oder bin ich einfach nur gut beschäftigt? Weil eins ist auch klar, auch wenn wir es oft nicht sagen, ne? Ein Gehalt ist kein Vermögen und ein Gehalt ist Einkommen und Einkommen hört immer dann auf, wenn du aufhörst zu arbeiten. Das ist leider so. Und meine heutige Gästin hat das am eigenen Leib erlebt und daraus eine Mission gemacht. Franziska Goldbach ist Mama von 3 Jungs, Investorin und Mentorin für Frauen, die verstehen wollen, wie man mit Immobilien echtes Vermögen aufbaut. Nicht als Hobby, sondern als klare Strategie für die eigene finanzielle Zukunft. Sie hat 2016 selbst angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und da auch ganz viel autodidaktisch sich erarbeitet und hat heute ein multimillionenstarkes Immobilienportfolio aufgebaut und zwar auch so Schritt für Schritt und mit ganz viel Mut vermutlich auch und gibt das heute weiter. Und sie ist dann Mentorin auch für Frauen. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Immobilien eigentlich sind, wenn man keine Ahnung hat, wo man anfangen soll, welche Fehler fast jede macht und warum gerade wir Frauen und vor allem wir berufstätige Mütter das Thema nicht länger ignorieren dürfen. Franziska, herzlich willkommen bei Happy Working Mom. Ich bin ganz froh, dass du heute da bist.
Hallo Selina, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen, vielen Dank für die schöne Vorstellung.
Sehr gerne. Es ist ja auch immer wieder spannend, so mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich würde gerne mal bei dir auch gleich einsteigen. Du bist ja Mama von 3 Jungs und arbeitest selbstständig und hast dir eben ein Immobilienportfolio aufgebaut. Was war so der Moment, in dem du gedacht hast, okay, ich muss das jetzt endlich mal angehen?
Also gute Frage, weil das ganz oft irgendwie aus Erfahrung mit einem Schmerz verbunden ist, so was ich auch so sehe in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Oft fangen wir erst an, wenn wir so einen Schmerz haben oder ein Problem oder merken, oh, wird vielleicht doch ein bisschen eng mit dem Geld. Und dann fangen wir an, was zu machen. Und so war das bei mir konkret dann 2018, als ich mit meinem ersten Sohn schwanger war. Ich war zu der Zeit Führungskraft im Konzern, habe gutes Geld verdient und ja, wie gesagt, war dann schwanger, bin in den Mutterschutz, bin in die Elternzeit. Und dachte mir dann wirklich, boah, krass, Alter, sorry für die Ausdrucksweise. Aber was passiert ja gerade finanziell mit mir? Ja, also vom Konzerngehalt zum Elterngeld. Und ihr wisst, das Elterngeld ist gedeckelt bei 1800 Euro. Bupp, ist Schluss. Und das hat mich ziemlich wachgerüttelt, diese Situation. Ich glaube, wir wissen das, viele wissen das. Ich wusste das halt irgendwie auch. So, ja, du hast dann weniger Geld und dann gehst du da ja auch wieder arbeiten, dann gehst du auch wieder voll arbeiten und dann geht das wieder alles so seinen Weg. Aber ich finde, wenn man dann erstmal so richtig in dieser Situation ist und das so selber spürt und das so selber so richtig fühlt am eigenen Leib, was da eigentlich mit uns Frauen finanziell passiert in dieser Lebensphase, ja, also das sollte ja ein Wachrüttler sein für uns alle, zu sagen, ey, nee, das kann es halt irgendwie nicht sein. Wir sind ja trotzdem fleißig, ne? Wir sind ja nicht im Elternurlaub oder im Babyurlaub, sondern wir haben da echt den härtesten Job der Welt, den wir da an der Zeit machen und auch in den Jahren danach. Und das wird halt einfach nicht honoriert. Und das fällt uns im Nachgang einfach so mega, mega doll auf die Füße, diese finanzielle Auszeit, die da entsteht. Oder müssen wir einfach vorsorgen? Und das hat mich, wie gesagt, damals motiviert zu sagen, so, nee, mit mir nicht. Ich möchte nicht nur mein Elterngeld und ich möchte nicht auf Dauer mit weniger Geld ja klarkommen müssen, auskommen müssen, von weniger Geld leben müssen, als ich das vorher hatte und habe mir Alternativen gesucht. dachte mir so, irgendwas muss es doch geben, um mir irgendwie ein zusätzliches Einkommen zu schaffen. Und ja, bin so auf das Thema Immobilie investieren, auch auf das Thema Börse gekommen und habe die Elternzeit oder meine Elternzeiten wirklich sehr, sehr intensiv dafür genutzt, mich ja auch in diese Themen einfach reinzuarbeiten, weil wissen alle, finanzielle Bildung in der Schule oder überhaupt in einer anderen staatlichen Einrichtung ist nicht Pustekuchen. Das müssen wir uns irgendwie selber aneignen. Ich meine, mittlerweile gibt es da einen echt einen riesengroßen Markt für, um sich da einfach auch Wissen zu holen. An die Volkshochschule gehen. Es gibt super viele Coachings und Mentorings. Aber die große Herausforderung ist, dass wir eben auch in die, ja, in die Umsetzung kommen, ne? Dass wir dich nicht nur lernen und konsumieren und Podcast hören, sondern dass wir wirklich auch anfangen und sagen, so, und jetzt setze ich um und jetzt mache ich mal meinen ersten ETF-Sparplan, jetzt kaufe ich meine erste Wohnung.
Ja, ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt, weil das, glaube ich, vielen Frauen so geht. Also mir persönlich auch. Ich habe auch erst sehr spät angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, was denn später kommen könnte. Und viele Frauen, die ich auch kenne, die haben ein gutes Gehalt und die tragen aber auch Verantwortung, also nicht nur im Job. Und trotzdem ist so das Thema Altersvorsorge und investieren eben irgendwie was für später sozusagen. Und du hast es ja gerade so erzählt, wie ist das bei deinen Kundinnen? Kommen die dann auch, ich sag mal, wenn nach so einem Aufwachmoment oder ist das eher so, ja, die beschäftigen sich irgendwann damit und merken dann, oh nee, ich kann das gar nicht so gut alleine oder trauen sich das nicht alleine?
Also viele, ich arbeite mit vielen jungen Müttern zusammen, tatsächlich. Also die wirklich dann auch einen ähnlichen Moment haben, wie ich den damals hatte. Ja, und ich bin ja auf LinkedIn auch sehr aktiv. Ich schreibe ja viel auch über das Thema Rente und Rentenlücke. Und oft ist es so, dass die Frauen wirklich diese Beiträge auch lesen und sagen, boah, das hat mich echt wachgerüttelt. Die Story, die du da von deiner Kundin erzählt hast, das könnte ich sein.
Ja.
Das könnte ich sein, weil ich genau jetzt so in Elternzeit bin und vorher gutes Geld verdient habe und eigentlich noch gar nichts vorgesorgt habe, weil ich mir selber seit Jahren erzähle, mach ich später, ist gerade nicht so wichtig. Und später ist dann halt oft nie. Aber ich habe auch Kunden, die in den 20ern sind und ja, die da einfach ganz anders dran gehen an das Thema finanzielle Bildung, sagen, ja, ich hau lieber jetzt schon rein und kaufe Immobilien und weiß dann halt, mit 40 bin ich halt auch durch, ne? Dann brauche ich da halt auch einfach nicht mehr so viel machen und mir dann irgendwie noch ein Megabein ausreißen, weil klar, jetzt in den 20ern ist ganz anders, ne? Du hast viel mehr Energie noch, viel mehr Elan, du hast nur dich selber zu versorgen, meistens, ja. Du hast noch keine Familie, du hast noch keine Kinder, du hast noch keine großen Verpflichtungen, kannst dem Thema ganz anders nachgehen, als wenn du dann nachher irgendwie an den 30ern oder den 40ern bist und du bist halt beruflich und vor allem privat ganz anders auch, als hast du.
Ja, ich finde das total schwierig, das mit diesem Zeitpunkt, weil wenn ich jetzt mal auf meine Biografie so ein bisschen zurückgucke, ich habe Abitur gemacht, ich habe danach eine Ausbildung gemacht, ich habe dann ein bisschen gearbeitet, nur wenige Jahre und bin dann nochmal studieren gegangen, musste da Kredit aufnehmen und habe dann erst mit Ende 20, Anfang 30 sozusagen meinen ersten richtigen Job gehabt. Und so geht es ja auch vielen, ne? Und da in der Zeit wäre ich nie auf die Idee gekommen, irgendwie was zurücklegen zu können. Hätte ich vielleicht machen können, vielleicht, ne? So, wenn man jung ist, reicht ja auch ein bisschen was. Aber das war überhaupt gar nicht irgendwie in meinem Kopf, weil ich irgendwie mich so da durch diese Jahre so ein bisschen gehangelt habe finanziell, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich das total toll, wenn Frauen da auch schon so früh anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und wie du sagst, das ist eben überhaupt nicht gängig, dieses Wissen überhaupt zu haben. Und das finde ich wirklich krass. Also ich habe ja BWL studiert und selbst ich habe das im Studium nicht gelernt. Also wir hatten auch ein Fach, das hieß, oder eine Vorlesung, die hieß Finanzierung, aber da ging es eher so Zinsen und ne, wie sich ging eher um Mathematik mehr oder weniger, was ja auch wichtig ist, aber nicht um so, wie geht's denn eigentlich? So.
Ja, es ist schon, wie du sagst, halt einfach das Thema finanzielle Bildung fehlt halt in der Schule. Siehst ja, also selber im BWL-Studium. Und ich muss tatsächlich schmunzeln, weil in meiner letzten Rolle auch als Führungskraft hatte ich einige BWL-Absolventen in meinem Team. Und ich weiß noch, als im Unternehmen irgendein Versicherungsvertreter kam und dann irgendwelche Versicherungen verkaufen wollte, Lebensversicherungen und betriebliche Altersversorgung. Und ich habe gesagt, setzt euch mal hin, rechnet es mal durch, was er euch da vorschlägt, was ihr da tatsächlich rausgibt. Und dann gucken die mich alle mit großen Augen an und dachte, und die so, ich weiß nicht, wie ich das berechnen soll. Du hast aber auch ein BWL-Studium. Ja, aber sowas habe ich überhaupt nicht gelernt. Ja, also, und dann denke ich mir halt immer so, wenn der BWLer schon an dem Punkt ist, dass der das gar nicht versteht, was da teilweise auch für Versicherungsprodukte verkauft werden, als wenn das der BWLer schon nicht hinkriegt, wie soll das dann der Otto-Normal-Verbraucher und irgendwie der Bürger hinkriegen? Und das ist einfach nur so ein Riesenzeichen für dieses Thema finanzielle Bildung fehlt. Also wenn du halt niemanden in deinem Umfeld hast oder deine Familie auch, ne, deine Eltern, deine Tanten, Onkel, gute Freunde, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen, die dich da so ein bisschen mit reinziehen, die das Thema so ein bisschen näher bringen, wo man einfach sieht, oh, guck mal hier, die hat ja auch zwei Wohnungen, das ist doch völlig normal, ist doch, also es läuft doch hier nebenbei. Wenn man das nicht sieht, wie normal das eben auch sein kann, ne, dann hat man halt Angst einfach vor dem Neuen. Und ich höre auch immer wieder Frauen sagen, die halt auch sagen, ja, Immobilien, das bin halt auch nicht ich, weil ich habe niemanden in meinem Umfeld. Wenn jemand in meinem Umfeld irgendwie eine Immobilie hat, dann ist es halt irgendwie das Eigenheim, wo die Leute drinnen wohnen. Aber so eine richtige Kapitalanlage, die für mich arbeitet, ja, die für mich Vermögen aufbaut, die fürs Alter vorsorgt, da haben einfach die wenigsten Berührungspunkte und dann, ja, ist das ja eine ganz normale Reaktion drauf, ne? Was man halt nicht kennt, da hält man sich halt erstmal so ein bisschen zurück und ist vorsichtig.
Ja, zumal es aus meiner Sicht auch sich so anfühlt, als wenn es ein Riesenberg ist, sich damit erstmal zu beschäftigen, ne? Als wenn man sich da wirklich erstmal so tief reingraben kann, und da schrecken wahrscheinlich auch viele zurück, weil sie die Zeit vielleicht nicht haben. Aber wenn jemand sagt, ne, ich will jetzt in Immobilien auch investieren, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, was das bedeutet, wie erklärst du das, damit es irgendwie vielleicht auch so ein bisschen niedrigschwellig ist, also damit man da auch andocken kann?
Ja, also ich glaube, so grundsätzlich, wenn man erstmal was Neues lernt, ja, oder wenn man irgendwie was verstehen will, dann muss man immer Zeit mitbringen und sagen, okay, wenn ich das verstehen will, muss ich Zeit mitbringen, muss mich in das Thema einarbeiten. Und ich sage mal so, brauchst du, je nachdem, wie schnell du aufnahmefähig bist und wie viel Zeit du investierst, 3 bis 6 Monate bist du in diesem Immobilienthema drin und bist auch so fit drin, dass du selber für dich Entscheidungen treffen kannst und umsetzen kannst. Ja?
Ohne Vorkenntnisse 3 bis 6 Monate. So nebenbei sozusagen.
Ja, also so habe ich das ja quasi auch gemacht. Also ich habe das ja auch nebenbei, ich habe ja kein Vollzeitstudium in der Immobilienwirtschaft gemacht oder Immobilienmanagement studiert, sondern habe das ja auch, by the way, Learning by Doing gemacht. In der Umsetzung hat mir ja so mein Wissen auch angeeignet, habe auch viel gelesen, habe auch Coachings gemacht und Mentorings, aber bin dann quasi einfach durch das Tun ins Handeln reingekommen. Und ich finde das einfach für uns Frauen auch so wichtig, dass wir verstehen, ich weiß, dass das Thema Finanzen immer total langweilig und trocken ist für viele, aber es ist total wichtig, dass wir verstehen, was wir da machen. Weil, also ihr könnt euch ja auch einfach irgendwo eine Immobilie, eine Vertriebsimmobilie kaufen, ja. Da sind so viele Leute in diesem Prozess involviert, die verdienen halt alle mit. Da machst du kein gutes Investment. Da kannst du auch gleich losgehen und kannst dir einen Riester-Vertrag besorgen oder irgendeine andere Versicherung abschließen, ja, weil da einfach super viel, ja, in dieser riesengroßen Maschinerie einfach so viele, es gibt einfach so viele Stakeholder und jeder verdient einfach Geld mit und du bist am Ende derjenige oder diejenige, die das eben bezahlt. Ne? Und bei klassischen Versicherungen 2% Rendite, das deckt aktuell nicht mal die Inflation. Das heißt, du kriegst weniger raus, als du tatsächlich eingezahlt hast. So. Und das meine ich halt, ne? Wenn ich halt diese Verantwortung auch abgebe, ne, und nicht in der Eigenverantwortung bin und sage, ja, ich gehe zu dem, der soll sich mal darum kümmern, der soll das und das für mich machen. Das kann ich machen, aber dann muss ich halt auch am Ende damit leben, dass für mich da nachher nicht viel bei rumkommt.
Ja, damit muss man sich auf jeden Fall beschäftigen. Was sind denn so die größten Mythen, die dir so begegnen in Bezug auf Immobilien und wo du sagst, nee, das stimmt nicht? Also du wirst da bestimmt einiges hören.
Ja, also ich glaube, der größte Glaubenssatz, mit dem Frauen immer um die Ecke kommen, ist, dass sie denken, die brauchen unfassbar viel Geld, um eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen. Muss ich tatsächlich sagen, damals mal selber einmal der Glaubenssätze, den ich hatte, weil ich es einfach auch nicht besser wusste, weil ich auch niemanden in meinem Umfeld hatte. Du hattest es ja zum Anfang gesagt, seit 2016 beschäftige ich mich ja schon damit. Ich bin nämlich 2016, lebte ich in Berlin und dachte mir so, Franziska, es ist Zeit für eine Eigentumswohnung. Und es sollte halt für mich auch von Anfang an keine Also keine schöne Altbauwohnung mit Flügeltüren sei, wie ich das immer so nett sage, sondern es sollte wirklich ein Investment sein. Und ich wusste es halt damals nicht besser, also wie ich da halt auch vorgehe, wie ich das rechne. Und ich dachte halt, ich brauche einfach voll viel Geld. Und dann bin ich halt davon abgekommen und dann erst 2018 wieder aktiv geworden. Aber das ist so ein Glaubenssatz, dass viele Frauen denken, oh, ich brauche total viel. Und zur Orientierung, es sind oft nur 10% vom Kaufpreis. Sprich, wenn ich eine Wohnung für 100.000 Euro kaufe, bringe ich 10% Eigenkapital mit.
Okay.
Also 10.000 Euro. Ich glaube, das ist für eine gut verdienende Frau, ist das verkraftbar, oder
Möglich.
was meinst du?
Ja, also es klingt auf jeden Fall machbar. Das, ne, also das ist jetzt nicht so, 100.000 klingt anders, das ist mal nebenbei irgendwo zurückzulegen, das ist sicherlich schwierig, aber wenn man eben einen entsprechenden Job hat, dann kann man das, glaube ich, so mal stemmen. Und du sagst ja auch selber, ne, Gehalt ist Einkommen und Vermögen ist etwas anderes. Kannst du das auch noch mal kurz erklären, was da sozusagen der Unterschied ist?
Ja, für ein Einkommen muss ich halt eben arbeiten, ne? Da muss ich halt jeden Tag irgendwie abliefern, eine Leistung erbringen und werde dann dafür von meinem Arbeitgeber bezahlt. Und oft bin ich ja dann auch in so einer Scheinsicherheit, in der ich mich begebe. Das heißt, wenn sich mein Unternehmen umstrukturiert, an dem ich arbeite, oder mein Chef keine Lust mehr hat, mit mir zusammenzuarbeiten, bin ich aus dieser Sicherheit auch relativ schnell raus, ne? Das vergessen viele auch. Und ich glaube, es ist gerade auch ein ganz interessanter, ja, Wechsel in der Wirtschaft, ne, und politisch gerade aufgrund dieser ganzen, ja, Gegebenheiten, die wir gerade haben, auch zum Thema KI, ne, wie sicher ist dann wirklich auch der Job, den ich gerade habe? Und Vermögensaufbau ist halt eben anders. Da lasse ich halt, ja, mein Geld für mich arbeiten, dass sich das einfach vermehrt. Also ein Beispiel halt in Form von der Immobilie. Bleiben wir bei dem so 100.000 Euro Beispiel, das lässt sich immer sehr einfach rechnen. Ich kaufe eine Immobilie für 100.000 Euro. Ich bringe 10.000 Euro mit, ne, um damit starten zu können. Und dann bin ich da in diesem Spiel und in diesem Game auf jeden Fall erstmal drin. Und dann arbeitet die Immobilie für mich. Und das Gute ist eben, dass nicht nur diese 10.000 Euro arbeiten, die ich mitgebracht habe, sondern ich hole mir ja das Geld von der Bank und habe quasi einen Fremdkapitalhebel, so nennt sich das. Das heißt, nicht nur die 10.000 Euro arbeiten, sondern die ganzen 100.000 Euro arbeiten in Summe für mich. Das heißt, ich habe jemanden, der mir meinen Kredit bezahlt bei der Bank. Soweit so kalkuliere ich eben auch die Wohnung, ne, dass mein Mieter Zins und Tilgung bezahlt. Ich habe einen steuerlichen Vorteil mit so einer 100.000 Euro Wohnung. Der liegt bei 1.000 bis 2.000 Euro im Jahr, je nachdem, was ich für eine Immobilie kaufe, wie alt die ist und welchem Zustand die ist. Und ich habe die Wertsteigerung der Immobilie. Also wenn ich in guten Lagen kaufe, also in A- und B-Lagen, man differenziert das in A, B, C, D und dann geht das noch so bis E. Also A-Lagen sind zum Beispiel München, Berlin, Frankfurt. B-Lagen wäre zum Beispiel Nürnberg oder Leipzig. C-Lage, eine solide, ist zum Beispiel Stadt Magdeburg. Und so weiter stuft sich das eben ab. Also, und da muss ich halt schon gucken, dass ich eben einen guten A- und B-Lagen auch kaufe und kann da auch mit einer Wertsteigerung von 2% im Jahr rechnen. Ganz solide. Ne? Und wenn ich mir das halt mal zusammenrechne, also wenn ich mal sage, ich habe wirklich diese Wertsteigerung von 2%, dann sind das auf 10 Jahre 22.000 Euro, die ich da mitnehme. Die aktuellen Zins- und Tilgungen, die wir es haben, in 10 Jahren sind das auch über 10.000 Euro, die ich tilge in der Zeit, beziehungsweise meinen Mieter. Und den Steuervorteil, ne, wenn man den rechnet mit den 2.000 Euro im Jahr auf 10 Jahre, dann sind das auch 24.000 Euro. Das jetzt ohne da die feinste Rechnung zu machen. Aber ich kann da um die 60.000 Euro in 10 Jahren einfach mit so einem Investment tätigen, kann aus 10.000 Euro einfach mal 60.000 Euro machen. Das ist halt einfach dieser krasse Hebel, den ich durch dieses Fremdkapital habe, was mir die Bank zur Verfügung stellt.
Interessant. Und wenn jetzt hier gerade jemand zuhört und sagt, Mensch, klingt ja irgendwie ganz interessant, aus 10.000 Euro jetzt mal 60.000 zu machen, jetzt mal ganz pauschal gesagt, ne? Und die verdient vielleicht auch ganz gut und hat vielleicht auch so ein bisschen was gespart, halt eben diese 10.000 Euro irgendwie auf der hohen Kante. Aber keine Ahnung, wo sie jetzt anfangen soll. Was wäre so aus deiner Sicht der allererste Schritt, bevor man überhaupt irgendwo eine Wohnung anschaut? Weil man geht ja nicht gleich eine Wohnung anschauen, sondern man macht ja irgendwas als erstes. Was würdest du als allererstes empfehlen?
Also das allererste, ich finde, das ist das immer das Wichtigste, bevor ich mich mit dem Thema Immobilie beschäftige. Beschäftigt euch erstmal mit euren Finanzen. Also guckt wirklich erstmal, was kommt jeden Monat rein? Was geht jeden Monat raus? Was könnt ihr sparen? Wo habt ihr vielleicht noch Einsparpotenziale? Und vor allem, was ist denn auch schon an Vermögen da? Also, was habt ihr vielleicht schon an Versicherungen? Was habt ihr vielleicht irgendwo gespart? Was ist in einem ETF-Sparplan? Habt ihr vielleicht irgendwie was geerbt? Erbt ihr was in Zukunft? Und das wirklich mal alles mal ganz sauber aufzuschreiben und mal zu notieren. Und weil ich finde mal wichtig, dass wir einen Plan haben, wenn wir investieren, dass wir nicht einfach loslaufen und sagen, ich kaufe jetzt hier eine Wohnung, dann mache ich noch hier was und mache ich dann noch einen Sparplan, sondern dass wir einfach ein Ziel haben. Weil wenn wir ein Ziel haben, finde ich, ist der Weg viel einfacher, den wir bestreiten müssen. Und gerade wenn es bei Frauen auch ums Thema Rente geht, ums Thema Vorsorge, dann hol doch bitte deine aktuellste Renteninformation mal raus und guck mal, was da draufsteht auf diesem Zettel, was du nachher an staatlicher Rente kriegst. Das ist die Bruttorente, die da draufsteht, da wirklich drauf achten. Das heißt, davon geht noch runter Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Kirchensteuer, sofern du in der Kirche bist. Und dann Steuern noch. Du musst auf die Rente
Einkommenssteuer.
auch Steuer zahlen. Das heißt, wenn auf so einem Rentenbescheid mal 2000 Euro stehen, dann sind das am Ende vielleicht 1500, 1400 Euro, je nachdem, was tatsächlich überbleibt. Und sich das wirklich mal vor Augen zu halten. Also das habe ich dann im Alter. Guckt, was ihr noch für Versicherungen habt, wenn ihr noch was privat abgeschlossen habt. Und rechnet euch das mal zusammen. Summiert euch das mal zusammen, was ihr im Alter habt. Und dann guckt ihr mal, was ihr jetzt habt. Und jetzt kommen wir quasi zur Rentenlücke. Ne? Das finde ich ganz wichtig, dass wir dass wir da wirklich drauf schauen, dass wir einen Plan kriegen, warum wir investieren und was wir eigentlich brauchen. Ne? Und wenn ich halt jetzt 3.500 oder 4.000 Euro verdiene und nachher eben diese Lücke habe, dann weiß ich, okay, ich muss halt für 1.500 oder 2.000 Euro was schließen. Ne? Muss ich diese Rentenlücke schließen. Und dann kann ich den nächsten Schritt gehen und kann sagen, okay, und jetzt kann ich eben anfangen, in Immobilien zu investieren und Investment zu machen. Und ich weiß jetzt, wie groß meine Lücke ist. Und dann kann man halt sich ausrechnen, wie viel Immobilien brauche ich denn, um diese Lücke zu schließen. So, das wäre so mein, das ist mein erster Schritt, ist auch das erste, was ich mit meinen Kunden im Mentoring mache, bevor wir über das Thema Wohnung sprechen und wo kaufen wir und wie groß und überhaupt erstmal das, weil das ist für mich immer die Basis, da wirklich loszulegen, dass die Frauen einfach wissen, wo sie stehen und verstehen eben auch, was sie brauchen. Dann kommen sie einfach viel besser ans Handeln, also ja, und sehen auch einfach viel mehr den Sinn dahinter, was sie da einfach auch machen müssen. Ja.
Kann auch ganz schön deprimierend sein, glaube ich.
Das kann ganz schön deprimierend sein, aber ich kann aus Erfahrung heraus sagen, wenn ich das mit meinen Kunden erarbeite, also viele dann, die sehen das und sagen, krass, wie groß ist diese Lücke? Oh mein Gott, was muss ich jetzt eigentlich alles machen, um das zu schließen? Aber die sagen im Nachgang immer, Franziska, ich bin dir so dankbar, dass wir das mal durchgerechnet haben, weil das hat mich jetzt tatsächlich auch noch mal so richtig wachgerüttelt, weil das ist so. Die meisten denken so, ja, sind immer die anderen. Die anderen haben diese großen Lücken und die werden im Alter diese Probleme haben. Aber ich doch nicht. Bei mir löst sich das schon irgendwie alles und bei mir wird alles gut. Ja, nee, Pustekuchen, das wird halt nicht passieren. Also es wird niemand kommen und dich da halt irgendwie rausretten. Und das ist ja auch gerade wieder super groß in den Medien. Herr Merz hat es nochmal gesagt, die Rente ist wirklich eine Basisabsicherung. Und ich finde, es ist noch viel weniger als das, weil, schau mal, die durchschnittliche Rente für eine Frau liegt bei 950 Euro. 950
Kannst du nicht mal
Euro.
eine Miete zahlen?
Ich wollte gerade sagen, da kannst du in vielen Städten, in vielen deutschen Großstädten gar keine Miete mehr bezahlen. Das heißt, du musst dann Grundsicherung beantragen und dann lebst du wirklich am Existenzminimum. Und ich finde, das gefährlich ist, also jetzt ein krasses Beispiel mit diesen 950 Euro, diese Durchschnittsrente, aber eben auch, wenn du jetzt 5.000, 6.000, 7.000 Euro und mehr jeden Monat verdienst, ja, netto mit nach Hause nimmst, davon gut lebst, deinen Kredit vom Haus abbezahlst, schön Urlaub machst, Klamotten für die Kinder, tolle Sachen kaufen, schön essen gehen und. Also das Geld ist ja, Geld ausgeben ist ja leichter als es zu verdienen. Und, aber dass sich viele auch dessen nicht bewusst sind, ne? Also wenn ich halt jetzt auch so ein gutes Gehalt kriege, die staatliche Rente ist gedeckelt. Auf 3.600 Euro brutto. Hier das gleiche wieder. Es gehen wieder Steuern runter, Versicherungen und so. Da kriegst du auch 2,9. Kriegst du da vielleicht raus. Und wenn du dann irgendwie 2,9 hast, aber jetzt irgendwie 7.000 Euro verdienst, hast du einfach mal ein Gap von 4.000 Euro. Wie schließt du das im Alter? Und viele sagen dann auch so, ja, ich brauche doch im Alter nachher nicht mehr so viel. Und Ja, aber du möchtest im Alter trotzdem gut leben, oder? Also ich möchte im Alter eine schöne Wohnung haben, ich möchte trotzdem schön in den Urlaub fahren, ich möchte gut essen, ich möchte auch gute Qualität im Supermarkt kaufen.
Ja, und vielleicht
Der
wirst du ja auch
ärztliche.
irgendwann einen guten Heimplatz haben. Auch das kommt ja dann vielleicht irgendwann.
Genau, eine gute ärztliche Versorgung. Ich
Genau.
meine, es geht ja auch dahin, dass wir immer mehr an Eigenleistung kommen werden im Gesundheitssystem. Anders ist es auch nicht tragbar mit dem demografischen Wandel und so. Dafür möchte ich doch Geld haben. Und es ist doch viel beruhigender zu wissen im Alter, ich habe das und ich habe die Möglichkeiten, ob ich das Geld nachher ausgebe oder ob ich es halt irgendwie weiter investiere, ne, und irgendwas anderes damit mache. Steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber es ist ja eine andere Situation, als wenn ich nachher wirklich da sitze und sage so, ja, ich habe nichts. Ich habe im Alter nichts. Ich muss halt in die kleine Wohnung ziehen. Ich kann mir den guten Arzt für meine ärztliche Versorgung nicht leisten. Ich kann nicht mit meinen Freunden ins Theater gehen, weil ich das Geld nicht habe und. Das ist doch eine ganz andere Entscheidung, sind doch ganz andere Voraussetzungen und Bedingungen. Das möchte ich einfach nicht. Das möchte ich für mich nicht und ich möchte es einfach auch den Frauen mitgeben und denen wirklich die Augen öffnen. Es ist halt schwer, das halt in so einer weiten Zukunft zu sehen. Ne? Es ist so, wenn man jetzt 40 ist, und man mit 67 halt in den Ruhestand geht. Das sind einfach nur 27 Jahre hin. Das ist halt noch so viel Zeit. Das ist so schwer greifbar, weil das noch so lange weg ist. Aber gerade beim Investieren ist halt gerade die Zeit der größte Hebel, den du eben einfach hast, um dein Vermögen auch zu vermehren und eben aufzubauen. Und ich merke gerade bei meinen Kunden, die eben in den 20ern sind, die sagen, viel mehr Vermögensaufbau jetzt. Ich will lieber meine Arbeitszeit reduzieren, weil ich schon Mieteinnahmen habe, die einfach schon in meine Haushaltsrechnung mit reinkommen, ja, mit der ich schon, die ich einfach schon arbeiten kann. Für die ist das Thema Rente so. Aber so hat halt jeder eine andere, ja, Motivation auch zu investieren. Und das ist auch was, was ich mit meinen Kunden immer sehr intensiv bearbeite, dass wir mit denen, dass ich mit ihnen eine individuelle Immobilienstrategie erarbeite. Weil was für dich ein gutes Investment ist, heißt nicht gleichzeitig, dass das auch für mich ein gutes Investment ist, ne? Und es ist ein Unterschied, ob du halt 50.000 Euro im Jahr verdienst oder 120.000 Euro im Beispiel, ne? Und da kann man wirklich ganz individuell gucken. Die eine Frau bringt mehr Zeit mit, die andere eben weniger. Die eine hat mehr Eigenkapital, die andere weniger. Und da wirklich individuell zu gucken, was ist eigentlich da? Was ist wirklich das Ziel am Ende? Was braucht die Frau? Will die jetzt schon Cash? Will die die Mieteinnahmen nachher im Alter haben? Und da wirklich eine individuelle Strategie zu entwickeln und dass die Frau wirklich eine Immobilie kauft, die zu ihr und zu ihren Lebensumständen passt. Das ist mir ganz wichtig.
Ja, super. Also was ich irgendwie jetzt gerade von dem, was du gesagt hast, auch immer noch mal so heftig finde, ist auch so, dass uns so viele Jahrzehnte suggeriert wurde, dass die Rente, die staatliche Rente sozusagen das ist, was es braucht oder das ist, was du, ne, was alle irgendwie bekommen und was irgendwie reicht und sowas. Und das war es ja eigentlich noch nie. Ne? Und deswegen finde ich das auch so krass, weil darüber nie gesprochen wurde, also in meiner Sicht jedenfalls. Ne? Jetzt bröckelt es so langsam oder beziehungsweise auch die letzten Jahre auch schon, ne, wo irgendwie so ein paar Krisen haben wir jetzt ja doch schon erlebt. Aber ich sag mal, das war so in der Generation meiner Eltern auf jeden Fall nie irgendwie ein Thema, dass man was noch vorsorgen soll, privat. Es gab bestimmt noch ein paar Sachen, ich weiß das auch, aber nie so, das musst du machen, sondern es ist so, manche waren halt schlau und haben so ein bisschen was gemacht und andere haben das eben nicht gemacht. Und das finde ich schon irgendwie sehr gut auch, dass das jetzt mal so auch so öffentlich ist, ne? Wie du auch gesagt hast, dass das jetzt auch politisch mal ausgesprochen ist, so nach dem Motto, hier
Total
bekommst
gut.
du so, genau, hier bekommst du was, aber rechne nicht damit, dass es dir damit finanziell gut geht.
Ja,
Ja,
das ist
ja.
ja, also ich finde das total gut, dass Herr Merz, auch wenn er jetzt der unbeliebteste Kanzler seit Jahrzehnten ist, aber dass er das einfach auch nochmal so klar sagt und sagt so, hey Leute, das wird nicht reichen und dass da hoffentlich auch wirklich ein riesengroßer Ruck auch durch die Gesellschaft geht und vor allem noch viel, viel mehr für uns Frauen, weil wir halt noch, wie gesagt, durchschnittlich eine viel geringere Rente haben, wie gesagt, die sind 950 Euro und Männer haben ja im Schnitt 1.300 Euro und ein bisschen mehr. Aber ich meine, ist auch nicht viel, also davon macht man sich jetzt auch kein
Ja, aber
Baby
der
draus
Gap
und
ist schon krass.
raus. Ja, genau, der Gap ist halt schon krass, aber es ist halt einfach dieses, ja, diesen Gender Pay Gap, den wir zum Beispiel haben, der alle Einfluss drauf hat, dass Frauen halt im Schnitt weniger verdienen, 16%. Dann ist die Teilzeitquote bei Frauen viel, viel höher, ja. Und das hat halt einfach so krasse Auswirkungen, halt nicht nur auf diese Rentenpunkte am Ende, die dann einfach in dem Umfang nicht vorhanden sind, sondern auch allgemein im Vermögensaufbau, ne, über die Jahre und über die Jahrzehnte. Ne? Wenn ich halt immer nur in Teilzeit arbeite, 20 Stunden, 25 Stunden, 30 Stunden und die Männer dann halt Vollzeit gehen, dann eh schon mehr für ihre Arbeit kriegen als Frauen. Natürlich haben die ein ganz anderes finanzielles Polster und können dann entsprechend auch ganz anders investieren als wir Frauen.
Ja. Was würdest du sagen, so eine Immobilie ist ja irgendwie schön. Also wir reden ja immer von Immobilien, in denen wir nicht selber leben, sondern in denen andere Menschen sozusagen leben, weil
Genau.
das Eigenheim ist ja keine Wertanlage an sich, das ist ja
Konsum.
eine Verbindlichkeit,
Genau,
ne?
ist eine
Also
Verbindlichkeit und es ist quasi ein Konsumgut auch, in
ja.
dem wir leben und uns bewegen.
Ja, ich glaube, das ist total wichtig, das mal zu unterscheiden zwischen Verbindlichkeiten, also zum Beispiel ein Haus oder ein Auto oder sowas, ne, ein Auto, auch wenn es selber bezahlt hat oder Cash bezahlt hast oder sowas, verliert es ja sofort an Wert und ist sozusagen keine Vermögensanlage und eben Vermögensanlagen, richtige Sachen, die sozusagen auch das Potenzial haben, Geld zu vermehren.
Ja,
Genau.
genau.
Und wie würdest du also eine Immobilie hat ja auch so ein Klumpenrisiko, ne? Würde ich mal sagen, weil du hast nur diese eine Immobilie erstmal, ne? Du kannst ja jetzt nicht wahrscheinlich 10 kaufen oder ein ganzes Haus oder was auch immer. Ja, je nachdem. Okay, ich sehe dich jetzt. Du sagst, könnte man, ja, könnte man vielleicht. Aber ich sag mal, wenn die Frau jetzt 10.000 Euro auf der hohen Kante hat, ist es wahrscheinlich realistischer, dass erstmal eine Wohnung gekauft wird, ne? Und das dauert ja sicherlich auch, bis man da so Step für Step irgendwie vorwärts geht. Was würdest du aber zusätzlich noch empfehlen zu tun, um eben sich da auch so ein bisschen auch aufzustellen, weil so eine Immobilie ist ja auch, ne, das bindet ja auch Kapital, ne? Da ist das erstmal drin. Du kannst es jetzt nicht irgendwie nach 2 Jahren wieder verkaufen, weil, keine Ahnung, irgendwie was passiert ist, du deinen Job verloren hast oder sowas. Was würdest du zusätzlich noch empfehlen, damit irgendwie, wie du auch sagst, ne, das Geld arbeitet, auch diese Mietannahmen vielleicht auch arbeiten?
Bezogen ist auf die Immobilie auch.
Mhm.
Also sowieso erstmal, um das Klumpenrisiko zu minimieren.
Vielleicht kannst du das kurz erklären. Ich habe das einfach jetzt so reingeschmissen, diesen Begriff.
Das Klumpenrisiko. Also als Beispiel, also der erste Impuls, der mir kam, als du meintest, Klumpenrisiko ist, ich denke an eine Frau, die eine 4- oder 5-Zimmer-Wohnung kauft mit 120 Quadratmeter für
Ja.
500.000 Euro. Genau, und die ist vielleicht in einer guten C-Lage, die Wohnung. Und dann kann man die zum Beispiel gerade nicht vermieten, weil wir da irgendwie gerade einen Wasserschaden im Haus haben oder wir haben da gerade aktuell in der Region nicht so eine krasse Nachfrage. Dann habe ich halt so einen Klumpen, ne? Also ich hau da jetzt wirklich mein ganzes Vermögen rein, habe eine große Wohnung, da ist vielleicht die Nachfrage auf dem Markt irgendwie gerade gar nicht da. Und dann muss ich da eben entsprechend drauf reagieren. Ich würde immer kleiner ansetzen. Das ist auch das, was ich meinen Kunden immer empfehle. Kauf halt kleine Wohnungen. Das ist eh die größte Nachfrage, weil die meisten Leute bei uns sowieso sind Single oder sind allein lebend. Das heißt, kleine Wohnungen, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen sind immer gefragt und das ist die größte Nachfrage auf dem Markt. Und diese Wohnung würde ich halt bevorzugt in A- und in B-Lagen kaufen, kann man auch in C-Lagen kaufen. In C-Lagen aber besonders auf die gute Mikrolage achten. Also Mikrolage ist wirklich das, wenn wir die Wohnung haben im Umkreis von, also im Radius von 500 bis 700 Meter. Das ist die Mikrolage, wo ich gucke, dass die gut ist. Das heißt, ich habe dort eine gute Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr, Straßenbahn, Bus, S-Bahn, irgendwie eine Haltestelle, wo ich zur nächsten Station, zum nächsten Fleck komme. Ich habe gute Einkaufsmöglichkeiten. Einen Supermarkt, irgendwie einen kleinen Shop, wo ich was holen kann. Ich habe Cafés, Bars, also alles, was ich irgendwie so in der Freizeit auch besuchen kann, wo ich schön essen gehen kann. Und auch ärztliche Versorgung, ne? Dass ich da irgendwie in der Nähe einen Hautarzt, ha Hausarzt habe. Ich habe einen Zahnarzt in der Nähe, so, ne? Also noch eine Grünanlage, einen kleinen Park, wo ich spazieren kann. Vielleicht in 400 Meter Entfernung ist ein kleiner Fluss, wo man schön lang spazieren kann. Also alles, was so, ja, das Leben
Lebensqualität.
einfach, genau, die Lebensqualität einfach erhöht, was das Leben an sich auch ein bisschen vereinfacht, weil ich die Sachen halt in der Nähe habe. Das ist halt einfach wichtig, da muss ich eben drauf achten. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, da auch in A- und B-Lagen nachzugucken. Da ist eine Mikrolage auch wichtig. Aber da habe ich eben auch eine ganz andere Nachfrage in diesen großen
Ja.
Städten als in Städten, wo es eben nicht so nachgefragt ist. Also da würde ich auf jeden Fall immer drauf achten. Und wie gesagt, und Klumpen würde ich halt immer verteilen. Also ich würde nie wenn ich jetzt anfange, mir halt so eine große Wohnung kaufen, dann wenn, bevor du dir halt so eine 4- oder 5-Zimmer-Wohnung für 500.000 € kaufst, würde ich dir empfehlen, kauf lieber 3 bis 5 kleine Wohnungen und streue einfach das Risiko. Ne? Und die auch nicht alle im selben Haus und in derselben Straße, sondern verteile das einfach auch in der Stadt oder eben auf andere Städte. Du legst ja auch nicht alle Eier in einen Korb, sondern in verschiedene Nester. Und so macht man das eben beim Thema Immobilie auch oder überhaupt im Thema Finanzen. Ich sage ja auch, für mich ist auch die Immobilie nicht das Nonplusultra und ich setze da auch nicht mein ganzes Kapital, mein ganzes Geld rein. Wichtig ist, dass wir uns wirklich breit aufstellen bei unseren Investments. Und genauso wichtig ist eben auch, das Geld halt anderweitig zu investieren. Ich mache das zum Beispiel eben auch an der Börse. In Einzelaktien, ich habe ETF-Sparpläne für mich, für meine Familie, für meine Kinder und ich bin auch seit einigen Jahren Optionshändlerin, ne? Und so verteile ich eben mein Geld und lasse es wirklich in verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen für mich arbeiten und ich lasse es sich einfach vermehren. Genau. Das ist eben dieser Vermögensaufbau, von dem du vorhin gesprochen hast. Ja.
Ja, total wichtig, glaube ich, das auch nochmal zu sagen, dass es eben verschiedene Wege gibt und eben es immer noch zum Glück Entwicklungen gibt in die positive Richtung. Mich interessiert jetzt noch eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt so eine Immobilie habe, wie viel habe ich damit dann zu tun? Also, ne, du sagst, ne, als Eigentümer hat man ja immer das Gefühl, okay, ich bin ja dann auch dafür verantwortlich, ne, Eigentum verpflichtet. Aber wie ist das eigentlich? Was hast du da mit deinen Wohnungen zu tun? Musst du da irgendwie mal ab und zu mal vorbeischauen oder die Fenster reparieren?
Genau, es ist auch nämlich total interessant, was du sagst, weil das nämlich auch einer dieser Glaubenssätze ist, ne?
Ja.
Dass die Leute denken, oh ja, Eigentum verpflichtet, ne? Das, was du
Ja.
gerade gesagt hast. Und ich bin dann irgendwie nur dabei und mein Mieter ruft mich dann wegen jedem kleinen Pups an, wenn der Wasserhahn tropft und das Licht im Hausflur nicht geht. Also erstmal für alle, die da zurückschrecken und sagen, boah, nee, ist mir voll viel zu viel. Ich will da eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben. Es gibt eine Sondereigentumsverwaltung. Das heißt, die Hausverwaltung, also die Verwaltung, die sich quasi um das Haus kümmert, in der Eigentümergemeinschaft, da kann man das abgeben. Ne? Die machen die Vermietung, die machen einen Mietvertrag, da kann der Mieter anrufen, wenn irgendwie was nicht passt und irgendwas los ist, dann kann man das alles darüber regeln lassen. Ich rege das selber, weil ich finde, es ist wirklich überschaubar, was da zu tun ist. Das Aufwendigste ist tatsächlich die Neuvermietung, also zu inserieren, neuen Mieter zu finden, die ganzen Unterlagen zu prüfen, und da gesagt, die richtige Auswahl zu treffen, Mietvertrag aufzusetzen. Aber das lernt man auch alles bei mir im Mentoring Schritt für Schritt, wie man das macht. Also das ist der größte Aufwand und die ersten 1, 2 Wochen, wenn der Mieter in der Wohnung ist, weil dann vielleicht doch irgendwie noch was nicht richtig läuft, das, vielleicht ist noch irgendwas defekt, dass der Vormieter irgendwie nicht sauber übergeben hat, dass man das nochmal hat. Aber ansonsten, wenn der Mieter in der Wohnung ist, dann läuft das. Und dann hast du noch was mit der Jahres Endabrechnung zu tun, das ist pro Wohnung 1 bis 2 Stunden Arbeit. Und dann kannst du dich noch mit zur Eigentümerversammlung, kannst du dann noch mit teilnehmen. Die ist immer einmal im Jahr, da trifft sich quasi die Eigentümergemeinschaft und bespricht alle aktuellen Themen zum Haus, zur Hauseigentümergemeinschaft, die es gibt. Wenn Sanierungen anstehen, Reparaturen, die Wirtschaftspläne und so weiter werden besprochen, das ist nochmal Aufwand. Da muss man aber auch nicht zwingend dran teilnehmen. Das kann man auch von zu Hause alles, kann man abstimmen und kann das dann einreichen und sprechen. Also ich würde sagen, pro Wohnung im Jahr, wenn das gut läuft, zwischen, weiß ich, 4 oder 5 Stunden Arbeit, Aufwand.
Ah ja, okay.
Ist überschaubar, oder? Was meinst du?
Ja, es klingt überschaubar. Die Frage ist halt, ne, ich glaube, das ist auch so eine Wissenslücke einfach, ne, was hast du da zu tun? Aber du sagst ja, ne, das kann man ja auch alles lernen und
Das kann man alles lernen. Und wie gesagt,
ja.
man kann es abgeben, wenn es einem zu viel ist. Und ja, sicherlich gibt es halt Problemmieter, die halt ständig anrufen oder wenn halt irgendwie was ist. Aber so grundsätzlich, also wenn die Wohnungen laufen und wenn die in einem guten Zustand sind, also wie gesagt, ich höre von meinen Mietern so grundsätzlich gar nichts über das Ganze. Die zahlen pünktlich ihre Miete
Sehr schön.
und mein Vermögen wird weiter aufgebaut. Und ansonsten
Ja.
habe ich wirklich nicht viel zu tun.
Ah ja, sehr gut. Naja, wenn ich jetzt überlege, wie oft ich mit meiner Vermietung zu tun habe, ist es auch eher selten. Aber bei uns ist es dann auch eher, weil die Hausverwaltung ein bisschen trantütig ist. Das hat man dann vielleicht auch manchmal.
Ja, und ich meine, das ist auch, glaube ich, eine gute Frage, die man sich halt auch selber stellen kann, wenn man zur Miete wohnt. Wie oft hast du denn als Mieterin deinen Vermieter kontaktiert und aus welchen Gründen? Und
Ja,
dann
genau.
rechnen wir das einfach mal zusammen und letzten Endes
Wenn
nimmst
die
du halt einfach nur eine
Nebenkostenabrechnung
andere,
zu hoch ist.
ja, genau, dann nimmst du halt einfach nur eine andere Rolle und eine andere Position ein. Und
Ja, okay. Und wie bewertest du so jetzt gerade die Marktlage? Das kann man wahrscheinlich nicht allgemein sagen. Das ist wahrscheinlich auch standortabhängig, aber so allgemein, ne? Weil da wird ja auch viel drüber gesprochen, dass eben die Preise doch sehr in die Höhe gegangen sind. Ne? Große Entwicklung ist natürlich gut für Vermieter, aber für Neueinsteiger, glaubst du, es ist immer noch der richtige Zeitpunkt?
Also der richtige Zeitpunkt ist immer, weil die Immobilienpreise werden immer weiter steigen. Die sind die letzten Jahre einfach stark gestiegen, weil wir so eine hohe Inflation da hatten. Und das entwickelt sich einfach parallel dazu. Und das ist das, was wir gerade spüren. Das ist so der eine Punkt. Und dann das, was wirklich ein großer Punkt ist, ist, dass sich die Gehälter halt parallel nicht so entwickelt haben, wie eben auch die Inflation und eben auch die Wirtschaftsleistung und die ganzen Kaufpreise. Und vor, mach mich nicht fest an der Zahl, aber vor 20 Jahren, 25 Jahren hat es eben noch gereicht, wenn du halt 7 oder 8 Jahre gespart hast für eine Immobilie, hast du, also jetzt für die Eigennutzung, ja, hast du quasi dann noch Startkapital gehabt, um halt dir ein Eigenheim zu leisten. Und jetzt sind das 14 Jahre plus, du eigentlich sparen musst. Und dann kannst du dir mal überlegen, also wenn du nach dem Abitur studierst, ja, und bist dann mit dem Studium, vielleicht wenn jetzt kein großes Studium der Rechtswissenschaften oder Medizin machst, bist du vielleicht 25 fertig mit dem Studium oder mit 23, fängst dann an zu arbeiten und fängst dann irgendwie an zu sparen, bist du kurz vor der 40, bis du das Geld statistisch gesehen zusammengespart hast und fängst dann eben dann an zu investieren. Also es verschiebt sich halt gerade alles so ein bisschen. Wie gesagt, ist das Thema Eigenheim. Wir sind ja heute mehr beim Thema Kapitalanlage. Wie gesagt, das sind so also Hauptgründe, die da so ein bisschen mit reinspielen. Und der Markt an sich, also gewohnt wird ja immer. Ja, also Wohnraum brauchen wir immer. Es wird viel zu wenig gebaut und das nicht erst seit gestern oder seit letztem Jahr schon, sondern seit vielen, vielen, vielen Jahren fehlt uns einfach mal Wohnraum. Gerade auch an den gefragten Städten. Wir haben ja so eine Verschiebung auch jetzt. Also kriege auch immer wieder die Frage, so ja, Franziska, meinst du dann das noch so richtig jetzt mit Immobilien und mit diesem ganzen demografischen Wandel und so, sollte man dann überhaupt noch eine Immobilie kaufen und so? Ich sage ja, aber du solltest eben viel mehr gucken, wo du kaufst. Ja, ich persönlich würde nicht, also würde vielleicht noch eine C-Lage kaufen mit einer guten Mikrolage, ne, was wir vorhin hatten, also wirklich mit allem drumherum, was man eben auch braucht, für eine gute Lebensqualität. Persönlich würde aber nicht in D-Lagen oder in E-Lagen kaufen, weil ja durch diesen ganzen demografischen Wandel weiß ich noch, ob ich meine Wohnung da in 5 Jahren noch vermietet kriege, geschweige denn mein Haus da in 10 Jahren oder meine Wohnung in 10 Jahren wieder steuerfrei verkauft bekomme, weil vielleicht die Nachfrage gar nicht da ist. Also da muss man einfach viel besser jetzt auch schauen und sagen, okay, was sind denn die Boomstädte? Was sind denn die Regionen? Wo ist denn die große Nachfrage da? Und da haben wir wirklich ein ganz krasses Nord-Süd-Gefälle. Also wir haben wirklich unheimlich viel in Baden-Württemberg und in Bayern viel Nachfrage. Da wird es auch mehr die Menschen hinziehen, weil da einfach viel mehr Arbeit da ist und viel mehr Arbeitgeber, als das jetzt so in der Mitte und im Norden von Deutschland ist. Und das also gerade der Süden von Deutschland ist wirklich ein guter Investitionsstandort. Und dann haben wir natürlich immer mal vereinzelte Städte und Regionen, so wie hier in Leipzig, ne? Ich bin ja, wohne ja in Leipzig. Leipzig als gute B-Lage, Dresden, aber so das Bundesland Sachsen an sich ist eher unattraktiv. Also ich würde mir keine Wohnung kaufen, die irgendwie eine Autostunde von Leipzig entfernt ist, auf Dauer, weil, wie gesagt, weiß ich, ob ich die in 5 Jahren, 10 Jahren noch vermietet bekomme,
Ja, irgendwo
geschweige
auf dem
dann,
Dorf.
genau, geschweige dann, dass ich das wirklich nachher auch verkauft bekomme. Ich meine, das sind halt oft diese Cashflow-Sachen, das ich auch mit meinen Kunden, die sind dann immer oft im Zwiespalt und sagen, ja, aber wenn ich jetzt hier A- und B-Lage kaufe, dann muss ich teilweise draufzahlen, weil die Preise halt so hoch sind und die Zinsen gerade einfach auch bei 4% und mehr stehen. Und wenn ich halt in einer D-Lage kaufe, dann mache ich aber schon jeden Monat ein paar hundert Euro Cash. Ja. Und das muss man dann eben ja für sich abwägen, je nachdem, was man eben auch für eine Strategie fährt. Ja. will ich halt jetzt den Cash, habe das Risiko, dass ich das dann vielleicht nach ein paar Jahren nicht vermietet kriege oder nicht verkauft kriege. Oder ich sage halt lieber jetzt, ich zahle ein bisschen drauf. Aber ich entwickle eben die Wohnung auch. Also die Mieten steigen ja auch ganz anders in den guten A- und in den B-Lagen. Ne? Ich habe steuerlich andere Optionen. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, ich habe natürlich eine ganz andere Wertsteigerung in A- und B-Lagen, weil Angebot und Nachfrage, ne? Wo halt viel Nachfrage ist, die Nachfrage bestimmt eben den Preis, habe ich natürlich eine ganz andere Entwicklung, als wenn ich so ein C- oder ein D-Lagen kaufe.
Ja, total. Wenn du heute eine einzige Sache so herausstellen würdest, was sollte sich eine Hörerin heute auf jeden Fall mitnehmen?
Ganz viel.
Ja.
Gute Frage. Also, nee, ich würde den Hörern heute gerne nochmal mitgeben, schaut bitte hin, schaut euch eure Finanzen an, schaut nicht weg, hört auf wegzuschauen, weil das wird euch einfach irgendwann einholen, dieser Gap, zum Beispiel die Rentenlücke, von der wir erzählt haben, ne, das ganze Thema Vermögensaufbau. Und fangt einfach an, da wirklich aktiv gegenzusteuern, in die Eigenverantwortung zu kommen, zu verstehen, wo ihr da gerade steht, was ihr tatsächlich braucht. Und dann kommt wirklich ins Umsetzen und ins Handeln. Viele Frauen scheitern daran, die lesen ganz viel, hören ganz viele Podcasts und ja, beginnen dann so. Ich sehe das auch bei mir. Die Frauen, die zu mir kommen, die teilweise schon seit 2 oder 3 Jahren selber dabei sind, Wohnungen zu suchen und immer wieder besichtigen und dann nicht so richtig wissen, ach ja, ist das jetzt was Richtiges für mich? Und dann kommen sie irgendwie doch wieder von ab. Und ansonsten sucht ihr wirklich eine professionelle Begleitung. Also investier lieber das Geld in einen guten Coach oder einen guten Mentor, der dich da wirklich auf den Weg bringt, ihr eine gute Struktur auch mit gibt, dass du einfach auch ins Tun kommst. Und wenn du das wirklich erstmal siehst, wie einfach das eigentlich auch ist, eine Wohnung zu kaufen, wenn man das nötige Handwerkszeug hat, du kannst das nachher allein. Und das Schönste für mich ist auch gerade immer wieder, wenn meine Kundinnen mir jetzt auch schreiben, Franziska, ich kaufe jetzt meine zweite Wohnung, ich kaufe jetzt meine dritte Wohnung, wo ich mir denke, so ja, boom. Und wenn ich sehe, wie schwer es am Anfang war, und die können das jetzt einfach auch alleine und können so wunderbar für sich vorsorgen, fürs Alter vorsorgen, das, ja, würde ich gerne den Frauen mitgeben. Geht einfach los, muss nicht alles perfekt sein. Der Rest kommt auch auf den Weg.
Ja, sehr, sehr schön. Wo können denn die Hörerinnen mehr von dir erfahren? Und wen nimmst du denn so gerade in dein Mentoring auf?
Ja, also wie anfänglich gesagt, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Also ihr könnt euch gerne mit mir auf LinkedIn unter meinem Namen Franziska Goldbach, können wir uns gerne vernetzen und darüber in Kontakt kommen. Genau, das ist das eine. Ich biete jetzt in Zukunft immer mal wieder Webinare an, wo ich
Oh,
auch
schön.
gerade so ein bisschen mehr ins Thema einsteige, nochmal viel mehr Beispiele auch nochmal zum Rechnen bringe ins Thema Rente und Rentenlücke, um da einfach viel mehr aufzuklären, weil mir das sehr wichtig ist. Da, wie gesagt, auf LinkedIn kriegt es da viele Informationen. Ich habe eine kleine Website, goldbachmentoring.de. Da könnt ihr mal draufschauen, das können wir auch in den Shownotes verlinken.
Machen wir.
Und für die Frauen, die sagen, ich bin bereit für die erste Immobilie und brauche Unterstützung, können wir gerne auch nochmal in den Shownotes, können wir also gerne so ein ganz unverbindliches Orientierungsgespräch mal machen. Dann können wir mal drüber sprechen, wo ihr gerade steht, was ihr gerade braucht und was eigentlich so das Ziel ist. Und dann kann ich euch mal so eine kleine Richtung vorgeben, was ich euch da empfehlen kann, was man da so machen kann.
Ja, prima. Und du hast auch noch so einen Guide, ne, den man auch sich mal anschauen kann, den man
Genau, das ist total gut, dass du das nochmal sagst. Ich habe noch so einen kleinen Guide, wo man sich mal einen richtig guten Überblick verschaffen kann über die eigenen Finanzen, wo man gerade steht. Das, was ich gerade auch am Anfang gesagt habe, wirklich mal zu schauen, was kommt eigentlich jeden Monat rein, was geht jeden Monat raus, und da wirklich erstmal so einen Überblick zu kriegen, weil das ist wirklich der erste Schritt ja, ins Thema finanzielle Unabhängigkeit und auch finanzielle Absicherung.
Ja,
Genau.
vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage, liebe Franziska. Stell dir mal vor, du triffst heute auf der Straße dein 18-jähriges Ich und ihr erkennt euch und es ist alles so total schön. Dann geht ihr zusammen Kaffee oder Tee trinken, je nachdem, was ihr gerne mögt. Und sie hat natürlich ganz, ganz viele Fragen. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
Das ist echt eine gute Frage. Ich würde dir auf jeden Fall mitgeben und sagen, mach einfach, denk nicht so viel drüber nach. Mach einfach, geh deinen Weg und der Rest, der findet sich. So, ja. Das hat mich nämlich, glaube ich, so einfach in den jungen Jahren ganz viel davon abgehalten, auch loszulegen. Einfach so Unsicherheit, eben auch nicht das Umfeld, was ich halt jetzt habe. Ja, niemand, der sagt, ja, das ist total cool, mach was, investiere. Das hätte ich meinem jüngeren Ich mitgegeben. Und vor allem, fang früh an.
Das kann man nicht oft genug betonen, auf jeden Fall.
Genau.
Ja, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und sehr informative Gespräch vor allem.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön, bei dir zu sein.
Das war das Interview mit Franziska Goldbach. Schau gerne mal in den Shownotes vorbei, wo du mehr Informationen zu ihr findest und auch einen Guide für deine Berechnung. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich schon sehr darauf, wünsche dir eine wunderschöne Zeit und sage Tschüss, deine Selina. Und nicht vergessen, vertrau dir selbst.